Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Das Volk Israel und das verheißene Land Kanaan. Im Rückblick gehört beides untrennbar zusammen. Und doch dauerte es ziemlich lange, bis es soweit war. Schon Abraham bekam die Verheißung, dass dieses Land seinen Nachkommen für immer gehören werde. Doch als die Israeliten nach mehr als 400 Jahren Exil in Ägypten dorthin zurückkehren wollten, verließ sie der Mut. Die im Land lebenden Völker machten ihnen Angst. Und diese Angst war größer als ihr Gottvertrauen. Dafür wurden sie von Gott bestraft und mussten insgesamt 40 Jahre als Nomaden in der Wüste leben. Nur diejenigen, die zum erstgenannten Zeitpunkt jünger als 20 Jahre alt waren, durften danach einen zweiten Versuch wagen, das Land Kanaan einzunehmen. Zwei Männer aus der alten Generation allerdings, Kaleb und Josua, sollten ebenfalls dabei sein. Denn sie hatten den Leuten damals Mut gemacht, mit Gottes Hilfe die Landnahme anzupacken. Doch leider vergeblich. Fast 40 Jahre haben die Israeliten nach ihrer Flucht aus Ägypten in der Wüste zugebracht. Eine neue Generation ist herangewachsen. Und als sich die Israeliten nun in Richtung Kanaan aufmachen, können sie schon bald einige Siege für sich verbuchen. Weil sie jedoch gleich zu Anfang den Edomitern ausweichen mussten, landeten sie im Gebiet östlich des Jordans, während Kanaan westlich davon liegt. Trotzdem ist ein Stück des Ostjordanlandes zwischen den Flüssen Jabbok und Arnon gelegen, der erste Landbesitz der Israeliten. In Kanaan angekommen sind sie aber noch nicht. Auch hat sich bereits gezeigt, dass eine neue Generation nicht grundsätzlich alles besser macht oder wenigstens die schlimmsten Fehler der vorherigen Generation vermeidet. So handelte die vorige Sendung größtenteils davon, wie sich die Israeliten mit den Moabitern anfreundeten und schließlich sogar ihre Götter anbeteten. Als Strafe schickte Gott eine Plage in das Lager der Israeliten, die viele Menschenleben kostete. Wenn eine neue Generation an die Stelle der Alten tritt, kann es aber auch passieren, dass alte Traditionen hinterfragt werden und positive Neuerungen in Kraft treten. Ein solcher Fall wird im 4. Buch Mose am Anfang von Kapitel 27 geschildert. Der gute alte Mose weiß zunächst gar nicht, wie er auf die Frage reagieren soll, die an ihn herangetragen wird. Denn es sind 5 Frauen, die ein gewisses Maß an Gleichberechtigung fordern. Und das in einer Zeit, in der Frauen, vor allem in den Nachbarvölkern, kaum als vollwertige Personen angesehen wurden, sondern eher als Teil dessen, was ein Mann besaß. Hut ab vor Mose, der die 5 Frauen nicht einfach abweist, sondern mit ihrem Anliegen vor Gott tritt. Worum es geht, das erfahren Sie jetzt aus den Versen 1 bis 5. Und die Töchter Zelophats, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes Josefs, mit Namen Machla, Nua, Hokla, Milka und Tirza, kamen herzu und traten vor Mose und vor Eliasar, den Priester, und vor die Stammesfürsten und die ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte und sprachen: Unser Vater ist gestorben in der Wüste und war nicht mit unter der Rotte, die sich gegen den Herrn empörte, unter der Rotte Korach, sondern ist um seiner eigenen Sünde willen gestorben und hatte keine Söhne. Warum soll denn unseres Vaters Name in seinem Geschlecht untergehen, weil er keinen Sohn hat? Gebt uns auch ein Erbgut unter den Brüdern unseres Vaters. Mose brachte ihre Sache vor den Herrn. Als ob uns diese Angelegenheit besonders plastisch vor Augen gemalt werden soll, ist ganz am Anfang davon die Rede, dass der verstorbene Vater der 5 Frauen, nämlich Zelophat, ein Sohn des Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes und so weiter gewesen ist. An der Stelle eines Familiennamens wurde ein Teil der Ahnenreihe aufgeführt. Aber nur die männlichen Nachkommen trugen die Namen ihrer Vorfahren weiter und bewahrten sie damit vor dem Vergessen. Auch die Erbfolge war auf die männlichen Nachkommen beschränkt. Was sollte nun aber mit dem Erbe, vor allem mit dem Landbesitz dieses Mannes geschehen, der 5 Töchter, aber keinen einzigen Sohn hatte? Dieser Mann hatte keine besondere Schuld auf sich geladen, so dass ein Erlöschen des Erbes gerechtfertigt gewesen wäre. Er gehörte auch nicht zur Rotte Korach, von der in Kapitel 16 die Rede war, sondern sein Leben ging, wie bei vielen anderen seiner Generation, ganz unspektakulär in der Wüste zu Ende. Und seine 5 Töchter trauten sich nun, vor Mose, den Hohenpriester und die Stammesfürsten zu treten und ihre Bitte vorzutragen. Dass dies geduldet wurde, ist übrigens schon ein Hinweis darauf, dass die Frauen im Volk Israel damals ein höheres Ansehen genossen als in den meisten Nachbarvölkern. Was nun allerdings diese Erbrechtsangelegenheit anbelangt, so wollten Mose und die Stammesfürsten keine eigene Entscheidung fällen, sondern Mose bat Gott, in dieser Sache Recht zu sprechen. Ich lese weiter ab Vers 6. Und der Herr sprach zu ihm: Die Töchter Zelophats haben Recht geredet. Du sollst ihnen ein Erbgut unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst ihres Vaters Erbe ihnen zuwenden. Ich glaube, diese Entscheidung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wie viele Männer haben den Frauen grundlegende Rechte vorenthalten und meinten dabei auch noch, ganz im Sinne Gottes zu handeln? Ja, leider ist es selbst heute, 3.500 Jahre später, noch so, dass viele Frauen und Mädchen auf dieser Welt auf schlimme Weise benachteiligt und unterdrückt werden. Als Vater einer Tochter bekümmert es mich immer wieder, wenn ich höre, dass Mädchen in manchen Ländern auch heute noch regelrecht verschachert werden. Missionare erzählten mir von einem Fall, den sie hautnah miterlebt hatten. Da wurde eine 9-Jährige von ihrer Familie an einen erwachsenen Mann verkauft, der das Mädchen zur Frau nehmen wollte. Die 5 Töchter des Zelophat haben mit ihrem Vorstoß den Frauen, nicht nur denen in ihrer Zeit, einen wirklich guten Dienst erwiesen. Und ich bin froh darüber, dass Gott ohne Zögern gesagt hat: Die Töchter Zelophats haben Recht geredet. Weiter ab Vers 8. Gott sprach zu Mose: Und sage den Israeliten, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, so sollt ihr sein Erbe seiner Tochter zuwenden. Hat er keine Tochter, sollt ihr es seinen Brüdern geben. Hat er keine Brüder, sollt ihr es den Brüdern seines Vaters geben. Hat sein Vater keine Brüder, sollt ihr es seinen nächsten Verwandten geben, die ihm angehören in seinem Geschlecht, damit sie es in Besitz nehmen. Das soll den Israeliten Gesetz und Recht sein, wie der Herr dem Mose geboten hat. Diese Verse zeigen, dass die Entscheidung zugunsten der 5 Frauen keine Einzelfallentscheidung war, sondern dass das Erbrecht in Israel dauerhaft beeinflusst wurde. Der Mut der Frauen und ihr unerschütterlicher Glaube, dass Gott ihnen Recht schaffen wird, ist aus meiner Sicht wirklich vorbildhaft. Ihnen ging es ja auch nicht nur darum, sich einen gewissen Wohlstand zu sichern, sondern ihr Wunsch war es, wie vorhin schon angedeutet, das Andenken ihres Vaters zu bewahren. Und es ging auch um eine gewisse Hochachtung für das Stück Land, das ihnen zwar zum Bewirtschaften zugesprochen wurde, das letztlich jedoch immer Gottes Land bleiben wird. Der mutige Glaube der Frauen erinnert mich an einen Vers aus dem Hebräerbrief. Da heißt es in Kapitel 11: Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. In diesem Glauben, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, Lohn gibt, in diesem Glauben sind die Frauen zu Mose gekommen und haben ihm gegenüber ihr Recht gefordert. Ich bin übrigens der Meinung, wenn es darum geht, um wirklich gute Dinge zu bitten, die nicht in erster Linie unserem eigenen Wohl dienen, dann sind wir oft viel zu zaghaft. Ja, wir sollten uns ein Beispiel an den 5 Frauen nehmen und Gott darum bitten, dass er uns beschenkt. Ich selbst bin in dieser Hinsicht immer sehr vorsichtig, manchmal sicher auch übervorsichtig gewesen. Ich weiß noch, wie ich während meines Studiums nebenher für eine örtliche Zeitung gearbeitet habe. Ich musste abends Kleinanzeigen entgegennehmen und den Leuten beim Formulieren helfen. Immer wenn ein billiger Gebrauchtwagen angeboten wurde, habe ich mir als erster das gute Stück angesehen. Ich wollte das Auto ungefähr ein Jahr lang fahren und dann möglichst zum gleichen Preis wieder verkaufen. Als ich mit dem Studium fertig war, brauchte ich dann wirklich dringend ein Auto, um meinen Dienst tun zu können. So bat ich Gott wieder um einen möglichst guten Gebrauchtwagen. Und war überrascht und beschämt, als ich durch bestimmte Umstände zu einem nagelneuen Auto kam, das mir dann viele Jahre treue Dienste geleistet hat. Vielleicht ist es ja gut, dass wir mit manchen Bitten nur zögernd zu Gott kommen. Aber wenn wir uns sicher sind, dass wir etwas Bestimmtes benötigen, sollten wir uns voller Vertrauen an ihn wenden. Das gilt sowohl für materielle Dinge als auch für geistliche Anliegen. Im Epheserbrief, fast am Anfang, schreibt Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Dieser geistliche Segen ist so viel mehr als nur ein liebevolles Wort, das vom Himmel zu uns herabkommt, sondern es geht um geistliche Geschenke, die uns, bildlich gesprochen, von Gott überreicht werden und die wir entgegennehmen und auspacken dürfen. Themenwechsel. In der zweiten Hälfte von Kapitel 27 steht nun Mose persönlich im Mittelpunkt. Mose als Führungsperson, Mose als barmherziger und mitfühlender Mann, der sich auch dann noch Gott gegenüber für sein Volk eingesetzt hat, wenn er selbst an den Pranger gestellt wurde. Mose als Privatperson. Sein überaus enges Verhältnis zu Gott hat ihn zu einer prägenden Gestalt des Judentums gemacht. Ein Satz aus dem zweiten Buch Mose beschreibt dieses enge Verhältnis auf wunderbare Weise. In Kapitel 33 heißt es dort: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. In den letzten Monaten haben wir die Lebensgeschichte Moses auf intensive Weise miterlebt. Wie er als kleiner Junge in einem wasserdichten Kästlein am Nil ausgesetzt und von der Tochter des Pharaos gefunden wurde. Wie er von Gott beauftragt wurde, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und wie er auf dem Berg Sinai die 10 Gebote erhalten hat. Nun ist er als einer der wenigen Israeliten, die 40 Jahre in der Wüste vom ersten bis zum letzten Tag als Erwachsene durchlebt haben, mit der nächsten Generation auf dem Weg nach Kanaan. Aber er selbst wird dieses Land nicht mehr erreichen. Gott macht ihm klar, dass es Zeit wird, den Wanderstab für immer aus den Händen zu legen. Hören Sie dazu aus unserem Bibeltext die Verse 12 bis 14. Und der Herr sprach zu Mose: Steig auf dies Gebirge Abarim und sieh auf das Land, das ich den Israeliten geben werde. Und wenn du es gesehen hast, sollst du auch zu deinen Vätern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron zu ihnen versammelt ist. Weil ihr meinem Wort ungehorsam gewesen seid in der Wüste Zin, als die Gemeinde haderte und ihr mich vor ihnen heiligen solltet durch das Wasser. Das ist das Haderwasser zu Kadesch in der Wüste Zin. Gott nimmt hier Bezug auf ein Ereignis, das uns möglicherweise gar nicht so wichtig erschien. Damals ging es darum, dass die Israeliten mal wieder jammerten, weil das Wasser knapp wurde. Daraufhin sollte Mose einen Felsen dazu bringen, Wasser herausfließen zu lassen. Das hatte er bei einer anderen Gelegenheit, und zwar vermutlich bei demselben Felsen, schon einmal gemacht. Doch statt diesmal mit dem Felsen zu reden, wie Gott es von ihm verlangte, schlug er ihn zweimal mit seinem Stab. Wenn man diese Geschichte in Kapitel 20 nachliest, bekommt man den Eindruck, als ob Mose sich dabei irgendwie selbst in Szene setzen wollte. Zumal er unmittelbar davor zu den Israeliten sagte: Höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Gleich nach diesem Vorkommnis kündigte Gott an, dass Mose und auch sein Bruder Aaron zur Strafe das Land Kanaan niemals selbst betreten sollten. Nun ist also die Stunde der Wahrheit gekommen. Ich weiß nicht, wie ich an Moses Stelle reagiert hätte. ob ich gebettelt hätte, das noch miterleben zu dürfen, wofür ich den größten Teil meines Lebens gekämpft und gelitten habe, nämlich das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen. Mose jedoch scheint zu wissen, dass Gott sich darauf nicht einlassen würde und versucht deshalb erst gar nicht, einen entsprechenden Vorstoß zu wagen. Abgesehen davon scheint ihm etwas anderes mehr auf dem Herzen zu liegen. Die Frage, wer sein Nachfolger werden soll. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 15. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach, der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach zu Mose, nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn, und lass ihn treten vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde, und bestelle ihn vor ihren Augen. Gott möchte also, dass Josua das Volk Israel in das Land Kanaan führt. Josua gehörte damals vor rund 38 Jahren zu den Kundschaftern, die ins Land Kanaan geschickt wurden, um festzustellen, ob die Einnahme des Landes trotz der dort lebenden Völker möglich sein würde. Und während die meisten Kundschafter davon abrieten, hatten er und Kaleb gesagt, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Allein diese Äußerung macht schon deutlich, dass Josua mehr als viele andere Israeliten dafür in Frage kommt, zum Nachfolger Moses berufen zu werden. Tapferkeit und ein fester Glaube zeichnen ihn aus. Und, wie Gott selbst es zum Ausdruck bringt, dass in Josua der Geist ist, also der Geist Gottes. Dass Mose seinem Nachfolger die Hände auflegen soll, ist letztlich nur eine symbolische Geste, die allen Beteiligten dabei helfen soll, zu verstehen, was sich geistlich und damit im Verborgenen abspielt. Immer dann, wenn ich merke, dass Christen dem Handauflegen eine zu große Bedeutung zumessen, dann sage ich ein wenig respektlos, beim Handauflegen werden keinerlei Kräfte von einer Person auf die andere übertragen, sondern allenfalls ein paar Krankheitskeime. Schauen wir doch einfach mal ins Neue Testament. In der Apostelgeschichte gibt es eine schöne Bibelstelle, die mich in meiner Auffassung bestätigt. In Kapitel 13 heißt es da von einigen Christen in Antiochia, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nun frage ich Sie, ob Barnabas und Saulus bzw. Paulus durch diese Handauflegung besondere Kräfte zuteil geworden sind. Wenn man sich den weiteren Verlauf der Geschichte anschaut, dann kommt man zu dem Schluss in keinster Weise. Bei anderer Gelegenheit bekommt Paulus sogar ausdrücklich von Gott gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Kraft wächst Paulus und Barnabas allein durch den Heiligen Geist zu und nicht durch das Handauflegen. Zurück zu Mose, der von Gott erfährt, dass er bald sterben und Josua zu seinem Nachfolger machen soll. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass wir von Josua einiges lernen können, wenn wir uns demnächst mit dem Buch Josua beschäftigen. Er selbst dürfte übrigens am meisten überrascht gewesen sein, als er davon erfuhr, welche Ehren, aber auch welche Bürde ihn erwartete. Aus rein menschlicher Sicht war Josua nämlich kaum geeignet für seine neue Aufgabe. Wissen Sie warum? Weil er einfach nur ein Durchschnittstyp war. Keine charismatische Führungspersönlichkeit, kein studierter Mann mit akademischem Abschluss, keine Fachkraft mit Auslandserfahrung. Einfach nur ein Mann aus dem Volk Israel mit einem festen Glauben. Ein Mann, der vom Geist Gottes erfüllt war. Und genau ihn hat Gott zu einer großen Aufgabe berufen. Für mich legt das den Schluss nahe, dass Gott auch mit den anderen Josuas dieser Welt etwas anfangen kann. Also auch mit ihnen und mit mir. In unserem Bibeltext überspringe ich nun einige Verse, und lese nur noch die beiden letzten aus Kapitel 27 vor. Dort wird berichtet, Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm Josua und ließ ihn treten vor dem Priester Eleasar und vor die ganze Gemeinde und legte seine Hand auf ihn und bestellte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Noch ist der Tag seines Todes für Mose nicht gekommen. Erst im letzten Kapitel des 5. Mosebuches wird darüber berichtet. Und solange Mose noch am Leben ist, sind Mose und Josua gemeinsam für das Volk verantwortlich. Die sogenannte Landnahme Kanaans steht nun unmittelbar bevor. Vieles, was vorher geregelt werden musste, ist geregelt. Die Nachfolgefrage ist geklärt. Eine zweite Volkszählung hat es gegeben, wie viele wehrfähige Männer es in jedem der 12 Stämme Israels gibt. Und der Dienst an der Stiftshütte wird von den Priestern und Leviten vorschriftsmäßig wahrgenommen. In den Kapiteln 28 und 29 folgt jetzt noch eine Art Kalender, in dem aufgeführt ist, wann im Verlauf eines Jahres welche Opfer dargebracht werden sollen. Alles ist akribisch festgehalten. Aber erinnern wir uns, wir befinden uns ja im 4. Buch Mose, lateinisch im Buch Numeri, dem Buch der Nummern und Zahlen. Kein Wunder also, dass es hier äußerst penibel zugeht. Trotzdem frage ich mich manchmal, warum Gott es mit diesen Opfervorschriften so genau genommen hat. Mir fällt dazu nur eine Erklärung ein. Weil er es auch genau nimmt mit den Sünden der Menschen, die das Darbringen von Opfern überhaupt erst nötig machen. Und weil dieser Opferdienst eines Tages durch das Opfer abgelöst wird, das sein Sohn Jesus am Kreuz selbst erbringt. Dieser Opfertod gilt dann nicht nur den Israeliten und ihren Sünden, sondern kommt allen Menschen zugute. Was in den Kapiteln 28 und 29 in Form eines Opferkalenders über die einzelnen Opferarten gesagt wird, ist im Wesentlichen auch im 3. Buch Mose zu finden. Deshalb möchte ich mich in dieser und der nächsten Sendung auf einige wenige Verse aus diesen beiden Kapiteln beschränken. Und ich fange an mit den beiden ersten Versen aus Kapitel 28. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Gebiete den Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt Acht haben, dass ihr zur rechten Zeit meine Opfergaben darbringt, meine Feueropferspeise, mir zum lieblichen Geruch. Beim Lesen dieser beiden Verse fällt mir auf, dass hier von meinen Opfergaben und meiner Feueropferspeise die Rede ist, die mir zum lieblichen Geruch dienen soll. Die Sache mit dem lieblichen Geruch bedeutet nicht in erster Linie, dass diese Opfer einen wohligen Duft verbreiteten, sondern dass sie Gott besonders viel bedeuteten. Ein Vers aus dem Neuen Testament ist dafür ein guter Beleg. Im 5. Kapitel des Epheserbriefes heißt es, Christus hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. In einer modernen Bibelübersetzung lautet dieser Vers, und er enthält damit fast schon eine kurze Auslegung, Christus hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Dass Gott Gefallen hat an den Opfern, die ihm dargebracht werden, das ist ein zentraler Punkt des Opfergedankens. Ein Opfer im Alten Testament, das nur widerwillig dargebracht wurde und ohne das Eingeständnis, dass sich Menschen vor Gott fortwährend schuldig machen. Ein solches Opfer war im Grunde wertlos. Das Opfer, das Jesus ein für allemal am Kreuz dargebracht hat, ist dagegen auf jeden Fall ein Opfer, an dem Gott gefallen hat. Bei diesem Opfer kommt es nur darauf an, dass wir es auch in Anspruch nehmen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie schon angekündigt, möchte ich auch in der nächsten Sendung auf einzelne Verse des Opferkalenders eingehen, der im 4. Buch Mose in den Kapiteln 28 und 29 wiedergegeben ist. Danach, in Kapitel 30, geht es dann um die Einhaltung bestimmter Gelübde. Und da werden wir auf einige interessante Aussagen stoßen. Ich hoffe, Sie schalten die nächste Folge der Sendereihe Durch die Bibel wieder ein. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.